Camille Thomas und Wolfgang Emanuel Schmidt mit diesem Nocturne für zwei Violoncelli, komponiert von Auguste Joseph Franchomme. Selbst Cellist gewesen, lebte von 1808 bis 1884, ist ein guter Freund gewesen von Frédéric Chopin und Felix Mendelssohn Bartholdy. Die haben Musik zusammen gemacht, Konzerte zusammen gespielt und das hier eben ein Stück aus seiner Feder, Auguste Joseph Franchomme. Und schon ist es 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche gibt es die letzten Folgen aus dem Roman 18. Stock von Sarah Gmür. Zum Nachhören natürlich, wann immer Ihnen das passt, in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Aber jetzt gibt es eben Folge 11. Carly ist unter schwierigen Bedingungen geboren worden. Wanda, die Hauptperson eben im Roman, ist sehr jung während ihrer Ausbildung an der Schauspielschule schwanger geworden. Vater, Kommilitone, hat ihr heimlich ein Abführmittel gegeben, weil er sich noch nicht bereit gefühlt hat für ein Kind. Danach ist die Beziehung dann am Ende gewesen. Das gilt jetzt offensichtlich auch für die zwischen Wanda und Adam. Er ist erschüttert, als er Carly am Set begegnet und feststellen muss, Wanda ist Mutter und hat ihm das Kind auch noch verheimlicht. Sie nimmt sich also vor, mit ihm über alles zu sprechen, um vielleicht doch irgendwie diese Beziehung doch noch wieder hinzukriegen. Sie erinnert sich eben nur allzu gut an die traumatische Zeit nach dem versuchten Abbruch der Schwangerschaft. Und genau an dieser Stelle geht es jetzt weiter. 18. Stock, der Roman von Sarah Gmür. Es liest auch in dieser Woche wieder Nina Reitmeier.
Mein Leben hatte auf einmal nichts mehr mit dem Leben davor zu tun. Ich leerte nicht mal meinen Spind. Ich ging abends nicht mehr raus. Ich saß den ganzen Tag zu Hause und las mit masochistischer Hingabe jedes Reklamheft, das noch irgendwo herumlag. All die beschissenen Klassiker, von Männern für Männer geschrieben, die mir immer weniger bedeuteten. Soziale Isolation, einzelhaft, zugedröhnt mit Hormonen, der Beckenboden taub, die Bauchdecke gerissen. Ohne Diplom und ohne Abschluss. Zu müde, um irgendwas zu ändern. Zum ersten Mal vermisste ich meine Mutter. Wahrscheinlich ging es ihr damals genauso wie mir. Ich werde Adam alles erzählen. Ich werde nicht mal versuchen, dabei nicht zu weinen. Ich werde die Tränen nicht mehr verstecken. Ich kann sehen, dass er online ist, doch er geht nicht ran. Die mit den 500.000 Followern postet Selfies von letzter Nacht. Sie räkelt sich auf den safrangelben Polstern, hinter denen dunkles Mahagoniholz prangt. Sie sitzt an meinem Platz. Ich schneide mir mit dem Messer in den Finger, so wie Halina es mir gesagt hat. Nicht gefährlich tief, aber tief genug, dass es blutet. Doch er ruft nicht zurück. Wilhaus lässt mit einem Säbel Champagnerflaschen köpfen. Eines Tages wird die stumpfe Klinge vom Flaschenhals abrutschen und die Gäste treffen. Einen nach dem anderen. Ich beuge mich über das Waschbecken und starre auf die gelblichen Fliesen. Der Wasserhahn ist verkalkt. Verkalkt wie mein Herz und meine Arterien. Ich lasse das warme Wasser so lange laufen, bis der Spiegel beschlägt und mein Gesicht verschwimmt. Als hätte man es mit Weichzeichner bearbeitet. Sollen sie sich im Bellmann mit Beef Tartar und Gänseleber vollstopfen, ich werde für sie beten und zwischen Starkstromkabeln und Bibelfersen nüchtern und mit leerem Magen die Stellung halten. Wilhaus wollte Abgründe sehen. Kann er haben. Ich werde meine Figur nicht verraten. Ich bin es ihr schuldig. Ich muss ihre vom Beten blutigen Knie spüren. Essen betäubt den Schmerz. Mit vollem Bauch wird man stumpf und redet übers Wetter und übers Catering. Carly steht jeden Morgen um 5 Uhr mit mir auf und schläft nach Drehschluss auf dem Rücksitz ein. Sie muss nur ab und zu durchs Bild laufen, doch für sie ist es wie ein Sprung durch den Spiegel in eine andere Welt. Adam geht mir am Set aus dem Weg. Ich ziehe mich in die Sakristei zurück. Sie ist ganz hinten und immer offen, als würde jemand dort auf mich warten. Dunkle Möbel schlucken das Licht. In der Ecke steht ein gebeizter Eichenschrank mit Schnitzereien für die liturgischen Gewänder und ein Tresor, als ob es zwischen feuchten Wänden und eheloser Keuschheit irgendwas zu klauen gäbe. Vorn wird das Set neu ausgeleuchtet, damit die Schatten richtig fallen. Adam spricht kein Wort mehr mit mir. Er schaut mich nicht mal mehr an. Der Oberbeleuchter überprüft vor meinem Gesicht die Helligkeit und Farbtemperatur des Lichts. Die Kamera läuft. Die Klappe wird geschlagen. Der Regisseur ruft: "Und bitte." Ich nehme den Schmerz mit in die Rolle. Ich häute mich wie eine Schlange. Ich verschwinde und zurück bleibt nur abgeworfene Haut. Das Kreuz an meinem Hals blitzt auf, als würde sich Jesus noch einmal aufbäumen. Die Kamera verfolgt mich. Ich spüre sie und drehe mich im Dunkeln nach ihr um. Wenn ich spiele, spüre ich keinen Schmerz. Mein Puls bricht weg. Und ich stehe mit geöffnetem Brustkorb vor diesen Leuten, die Blut nur aus Filmen kennen, Kunstblut aus Gelatine und Lebensmittelfarbe und fassungslos zusehen, wie ein fremdes, kaltes Herz in meinem Brustkorb eingesetzt und vernäht wird. Ich fühle, wie das Blut es langsam aufwärmt und es von selbst beginnt zu schlagen. Ich brauche keinen Text, keinen Fundus, keine Kostüme und Requisiten. Ich bräuchte nicht einmal die Scheißperücke. Ich tue nicht so, als ob. Scheiß auf das Handwerk. Ich bin kein Tischler. Ich löse mich auf. Wellhaus hatte recht. Ich brauche nicht zu spielen. Ich bin es. Im Obstkorb auf dem Küchentisch stapeln sich die Briefe. Früchte sind schon lange keine mehr drin. Ganz unten sind die für Kali. Seine Happy Birthdays kann er sich in den Arsch schieben. Auf einmal will er sie sehen. Ich weiß, was er vorhat. Erst nur Wochenendbesuche und dann, nach ein paar Monaten, will er sie ganz zu sich holen. Er kann mich mal. Scheiß auf sein Familienauto und sein Umgangsrecht. Er kriegt sie nicht. Der Rest ist für meinen Onkel. Sein Name steht immer noch im Briefkasten. Es sind Schreiben angeblicher Inkassobüros, Werbung und auch immer wieder Gewinnbenachrichtigungen irgendwelcher Glücksspielanbieter und Lotterien. Daneben Taschentücher und eine dreckige Tasse mit dunkler Filterkaffeekruste als Briefbeschwerer für die Briefe von der Hausverwaltung. Zahlungserinnerungen und Mahnungen. Lauter Mahnungen. Und ganz oben, farblos und kühl, liegt das Kündigungsschreiben. Ein Stillleben für Arme. Das Haus schwankt und diesmal ist es nicht der Wind. Kündigung gemäß Paragraf 543 Absatz 2 Nummer 3 BGB. Ich muss am Ende des Monats raus. Ich habe 3 Tage Zeit, um die Wohnung zu räumen. 3 Tage. Mein Brustkorb wird eng. Allein vom Atmen wird mir schlecht. Die Luft klebt auf der Haut, als wären die Fenster zugemauert. Attrappen wie in einem Filmstudio. Eine riesige Verarschung. Mein Onkel geht nicht mehr ans Telefon, als hätte er sich mit Adam abgesprochen. Er hat einfach aufgehört, die Miete zu überweisen und ist nicht mehr erreichbar. Von wegen, man sucht sich die Familie selbst aus. Man wird hineingeboren und kommt nie wieder raus. Ich brauche Geld. Ich brauche die Gage per Sofortüberweisung. Zumindest einen Teil davon, einen Vorschuss, um nicht auf der Straße zu landen. Doch Wellhaus wimmelt mich am Telefon mit vollem Mund ab. Wo käme ich denn hin, wenn jeder eine Extrawurst kriegt? Die Buchhaltung werde sich zu gegebener Zeit drum kümmern. Er kann mich mal. Ich gehe runter in den Hof zum Hausmeister. Er trägt den Schlüsselbund ums Handgelenk wie eine Gebetskette und spielt sich auf, als gehörte ihm der ganze Block. Ich erzähle ihm von der Kündigung und er sagt, 3 Tage seien eine Menge Zeit. Gott habe nur 7 gebraucht, um die Welt zu erschaffen. Und die Chinesen hätten es bestimmt noch schneller geschafft. 3 Tage seien wirklich viel Zeit. Er beugt sich zu mir und zeigt mit zusammengekniffenen Augen auf das Stockwerk über uns. Er hat schlechte Zähne und schlechten Atem. Seine Haut grobporig wie perforiertes Leder. Ganz oben sei noch alles frei, sagt er. Ich blinzle in die Sonne, bis ich davon blind werde. Ein schwarzer Lichtblick. Es sei aber nicht ganz billig, sagt er. Man müsste erst ein paar Mäuse in die Hand nehmen, 20 Scheine mindestens, und einiges instand setzen. Er macht sich eine Zigarette an. Und für ihn müsste natürlich auch was rausspringen. 20.000, hat er gesagt. Ich versuche, etwas dazu zu sagen, aber es geht nicht. Mein Hals ist zugeschnürt wie ein Müllsack. Ich gehe hoch. Das Treppenhaus war noch nie so sauber und die Wohnung noch nie so lichtdurchflutet. Hier kann man wenigstens so tun, als wäre alles noch in Ordnung. Alles ist besser, als in einer Notunterkunft nach einem Schlafplatz zu betteln und sich das Zimmer mit 5 anderen Frauen zu teilen. Geld und Handy unter dem Kissen, damit man nicht beklaut wird. Und jeden Tag sehen, wo man bleibt. Ich knie mich auf den Boden und falte die Hände. Vielleicht kann man Wunder schüren wie Feuer im Ofen. Vielleicht muss man nur fest genug daran glauben und lange genug dafür beten. Die kleine schwarze Bibel aus Kalbsleder ist voll davon. Voller Versprechen, Zeichen und Hoffnung. Kranke werden gesund, Aussätzige rein, Tote auferweckt. Niemand wird im Stich gelassen, niemand vergessen. Ich bete den Rosenkranz. 1 Kreuz und 59 Perlen. 59 Chancen. Ich werde meine nutzen. Ich stürze mich ausgehungert in die Rolle, renne in den Flur und reiße alle meine Klamotten aus dem Schrank. Sie sind mir fremd und ekeln mich an wie vermüllte Kleiderberge vor aufgebrochenen Altkleidercontainern. Sie müssen weg, sie lenken mich bloß ab. Sie halten mich in dieser Wohnung fest, an meinem Alltag, der keiner ist. Kali folgt mir wie ein Schatten, als hätte sie Angst, mich zu verlieren. Ich stelle alles in den Lift, was ich nicht brauche. Ich trenne mich von meinem billigen Schmuck aus Nickel mit Steinen aus Glas und schmeiße die ganzen Briefe an Kali endlich in den Müll. Er hat sie nicht verdient. Auch das verquollene Sofa muss weg. Ich schiebe es still und leise in den Aufzug. Ich brauche es nicht mehr. Ich schlafe auf dem Boden mit offenen Augen. Auf den Polstern verweichlicht man. Ich gebe mich dem Glauben hin, ich schlafwandle nach Lot und bade nackt in der Grotte von Massabielle. Das bleifarbene Wasser riecht nach Desinfektionsmittel und alte Götter sonnen sich auf aufblasbaren Donuts. Ich kann nichts mehr essen. Mein Hals bleibt zu. Ich höhle mich von innen aus. Ich kann die Leute durch die Pappwände reden hören. Sie fühlen sich behütet wie in Abrahams Schoß, dabei sind sie die Nächsten, die ausgespuckt werden. Niemand braucht sie. Sie werden sich gegenseitig verpetzen. Sie beziehen Hartz IV und Unterhaltsvorschuss und arbeiten sich schwarz zu Tode. Wenn einer mal anfängt zu reden, geht das ganze Haus hops. Sie haben nichts in ihrem Leben. Nichts. Sogar auf der Straße hätte ich noch mehr als sie. Sie glauben an nichts. Über ihnen ist nur Leere. Kein Himmel, kein Gott. Unwetterwarnung. Braunschweig steht bereits unter Wasser. Die Außenszenen werden hektisch nach vorne geschoben. Tageslicht ist kostbar und der Sonnenuntergang auf die Minute festgelegt. Wir drehen nicht chronologisch. Das Leben ist es auch nicht. Stück für Stück holt mich alles ein. Der Regisseur zieht mich zur Seite. Die Kollegen seien alle schon genervt von mir. Es sei eine Katastrophe, mit mir zu spielen. Ich würde keinen Satz zweimal gleich sagen, immer anders. Man könne sich nicht auf mich verlassen. Er saugt mit hohlen Wangen an der Zigarette bis zum weißen Filter. Method Acting sei eine stupide Hollywood-Mode. Ich solle einfach machen, was er sagt. Und wenn er sagen würde, ich solle mich hinknien und wie ein Hund bellen, dann solle ich mich verdammt nochmal hinknien und nicht anfangen zu diskutieren. Wenn er meine Meinung hören möchte, würde er schon fragen. Er lässt Jaka Cash auf der Hebebühne in den Himmel aufsteigen und inszeniert die Apokalypse mit Special Effects und Bluescreen, Action und Explosionen. Alles aufgesetzt. Nichts Echtes. Er hat das Drehbuch weichgespült. Er geht nicht in die Tiefe. Niemand geht in die Tiefe. Die Charaktere bleiben oberflächlich und seicht. Keine Entwicklung, nichts. Das ganze Team müsste auf dem Boden schlafen und 10 Tage fasten, um zu verstehen, was die Figuren durchmachen. In der Kirche gibt es Probleme mit dem Denkmalschutz. Ein Denkmalschutzbeauftragter moniert, die Scheinwerfer würden die jahrhundertealten Fresken beschädigen. Wilhaus unterbricht sein Mittagessen und kommt ans Set. Er brüllt, im MoMA würden die Staubschichten eines Picassos mit Spucke entfernt und hier würde man sich wegen ein paar Scheinwerfern in die Hosen scheißen. Jede Minute, in der nicht gedreht werde, sei teurer als die ganze Denkmalschutzbehörde zu schmieren. Und er lacht. Ich scheiße in sowas von zu mit Mettbrötchen und Bolognese, dass er keine ruhige Minute mehr hat. Der Schauspieler, der sich das Essensgeld auszahlen lässt, rümpft die Nase und sagt, Wellhaus sei der schlechteste Hafenloher, den er je gehört habe. Helmut Dietl würde sich im Grab umdrehen. Er zieht nachdenklich an der Zigarette und schaut zu mir. Er habe mich spielen gesehen, da sei schon viel Schönes dabei. Er komme vom Theater, sagt er. Auf der Bühne sei Schauspiel noch Handwerk. Dem Nachwuchs fehle das Werkzeug. Er wirft den Kopf zurück und schlägt die Beine übereinander. Niemand mache sich mehr die Hände dreckig. Keiner grabe mehr nach dem Subtext wie ein Trüffelschwein. Man darf nicht spielen, was man sagen will, sagt er. Man müsse spielen, was man verschweigen wolle. Ich habe keine Ahnung, was er redet. Aber vielleicht ist er gar nicht so scheiße, wie alle sagen. Vielleicht stimmt es auch nicht, dass man ihn nicht ansprechen darf und dass sein Schoßhündchen einen eigenen klimatisierten Wohnwagen hat. Vielleicht ist er nur ein Klempner, der sein Werkzeug sucht. Der Aufnahmeleiter rennt von Trailer zu Trailer und macht Druck. Man hört das Rauschen des Walkie-Talkie schon von Weitem und geht in Deckung, sobald er kommt. Er trägt die Gürteltasche wie ein Attentäter. Voller Akkus und Ladegeräte, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns alles um die Ohren fliegt. Ich drehe heute mit Adam. Das ganze Team scharrt schon mit den Hufen. Regie und Kamera streiten sich über die Brennweite. Meine Perücke verliert Haare und ständig laufen irgendwelche Leute durchs Bild. Die Maske zieht mit einem Knüpfhaken Haar für Haar durch die Tüllwabe. Ihre Assistentinnen kommen mit dem Abpudern nicht hinterher. Die Komparsen werden sich selbst überlassen und tupfen sich mit Taschentüchern und den Ärmeln ihrer T-Shirts den Schweiß von der Stirn. Der Altar ist ausgeleuchtet. Auf dem Boden sind unsere Positionen markiert. Adam kann mir nicht mehr aus dem Weg gehen. Er muss mich anschauen. Sein Blick ist kalt, aber ich halte ihm stand. Der Glaube gibt mir dabei Halt. Er ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Er ist wie ein Korsett aus Stahlknochen und Leder, das alles zusammenhält. Und Action! Adams Blick bleibt an meinem Mund hängen. Ich schaue zu ihm auf. Er nimmt mein Gesicht in beide Hände und küsst mich. Er küsst mich wie im Bellmann, als er mich in der Damentoilette zwischen Vorspeise und Hauptgang an die Wand drückte. Nur wir. Alles andere egal. Der Regisseur ruft, Cut! Adam lässt mich los und dreht sich weg. Fast wäre ich drauf reingefallen. Fast hätte ich ihm geglaubt. Alle schauen mich an. Die Schadenfreude ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Sollen sie glotzen. Die Perücke schützt mich vor bösen Blicken. Sie ist ein von Gott gegebener Schleier. Im Hintergrund läuten Kirchenglocken. Niemand hört sie außer mir. Ohne meine Rolle würde ich auseinanderbrechen und sie würden mich wie ein Schaf auf dem Altar opfern. Sobald wir nach Hause kommen, verdunkeln sich die Türspione. Die Kinder haben sich einen Stuhl hinter der Tür zurechtgestellt, um ja nichts zu verpassen. Alle Augen auf uns. Die Kündigung hat sich herumgesprochen. Kali hängt an meiner Hand, müde und schwer wie ein Kartoffelsack, als auf einmal Tay hinter uns auftaucht. Er kommt aus dem Nichts, eine Erscheinung, umgeben von einem überirdischen Licht. Ich greife nach ihm wie in einem fiebrigen Wahn und fasse ins Leere. Kali dreht sich um und ruft, Taimur! Sie stürzt auf ihn zu und fällt ihm um den Hals. Er lacht noch genauso wie früher. Und genauso wie früher trägt er sie bis oben vor die Tür. Kali zieht ihn in die Wohnung. Er bleibt stehen, schaut sich um, als stünde jemand hinter ihm und sagt dann, okay, aber nur kurz. Sie verschwinden in ihrem Zimmer und ich höre Kali bis in die Küche lachen. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist, aber ich glaube nicht an Zufälle. Alles hat seinen Grund, alles hat seinen Sinn und Zweck, nichts passiert einfach so. Vielleicht hat Gott ihn geschickt. Wir sind umgeben von Zeichen, man muss sie nur sehen. Er kommt ins Wohnzimmer. Er sagt nichts zu meinen Haaren und sagt auch nicht, dass ich zu dünn sei. Er sieht glücklich aus. Er hat jetzt eine eigene Wohnung und zeigt mir Fotos davon auf seinem Handy. Er hat sie selbst renoviert. Ich erzähle ihm von der Kündigung. Die können euch nicht einfach rausschmeißen, sagt er. Die müssen erstmal eine ordentliche Räumungsklage schreiben. Sowas dauert. Ich sei ein Härtefall. So einfach, wie die sich das vorstellen, sei das nicht. Er hat Härtefall gesagt. Er klingt schon wie Eileens Mama. Dabei drehe ich gerade eine fucking Serie. Ich bin kein Härtefall, sage ich. Er legt seinen Arm um meine Schultern und sagt, wenn er mit seinem Kanak-Namen eine Wohnung bekommen habe, werde ich bestimmt auch etwas Neues finden. Vielleicht hat er recht. Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Ich bete, dass er bleibt. Ich möchte mit ihm die ganze Nacht Netflix schauen und Adam dabei vergessen. Ich will nicht, dass du gehst. Er senkt den Kopf. Auf den Zehenspitzen komme ich bis an seinen Hals. Er trägt immer noch das Goldkettchen und seine Haut riecht nach salzigem Karamell. Fuck, sagt er. Ich kann nicht. Er lässt mich los und geht zum Fenster. Ich habe jemanden kennengelernt. Er steht im Gegenlicht und sieht aus wie Superman. Du hattest recht, sagt er. Am Ende werden wir wie unsere Eltern. Und ganz ehrlich, ich will Familie, ich will ankommen und kein einziges Spiel von Galatasaray Istanbul mehr verpassen. Klingt ernst? Ist es? Türkin? Eileens Mama, sagt er. Was? Es ist Eileens Mama. Eileens Mama? Lache ich. Niemals. Er sagt nichts, schaut nur auf den Boden und sagt kein Wort. Er war nicht wegen mir im Treppenhaus. Er wollte zu ihr. Und bestimmt war er auch das Cola-Date im Pirates, von dem sie mir mit blutroten Wangen in meiner Küche erzählte. Eigentlich wusste ich es ja. Wir waren nie Freunde. Hätten wir keine Kinder, hätten wir uns nicht mal gegrüßt. Sie war nur die Mutter von Carlys Freundin, mehr nicht. Freunde würden sowas nicht tun. Als Tay geht, ist es auf einmal wieder still. Der Kühlschrank surrt. Je stiller es ist, umso lauter wird er. Tay geht nur 2 Türen weiter, nur einmal über den Flur. Ihre Wohnung ist fast dieselbe. Gleicher Boden, gleiche Tapete, dasselbe helle Licht. Wir haben genau die gleiche Aussicht, doch wir sehen nicht das Gleiche. Scheiß auf die beiden. Ich brauche weder Tay noch Eileens Mama noch irgendjemand anders aus diesem beschissenen Haus. Wenn überhaupt, brauche ich Gott. Und vielleicht werde ich ihn zwischen Asbestwänden und Laminatboden finden. Ich setze mich an den Küchentisch und presse die Handflächen aneinander. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin wie eine offene Wunde, aber ich blute nicht mehr. Ich habe den Schmerz domestiziert. Es ist alles Gottes Plan. Er will mich testen. Er will sehen, wie weit ich gehe. Ich muss ihm vertrauen. Er hat mich nicht vergessen, denn egal wie dunkel die Nacht ist, irgendwann gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit. Und eines Tages wird sich der Himmel öffnen und der Geist Gottes wie eine Taube auf uns herabkommen. Irgendwann wird alles Sinn machen. Der Regisseur sitzt mit hängenden Schultern auf dem Regiestuhl. Wenn er steht, fällt sein schütteres Haar weniger auf. Er mustert mich, wie die Auslage an der Fleischtheke, und sagt, ich solle mal wieder was essen. Das sei doch nicht mehr schön, an mir sei nichts mehr dran. Die Kamera packe zwar noch 5 Kilo drauf, aber wo nichts ist, könne die Kamera auch nichts draufpacken. Er macht sich eine Zigarette an und murmelt, nur Hunde würden mit Knochen spielen. Ich gehe an ihm vorbei in die Maske. Ich beachte ihn nicht. Er könnte mir ins Gesicht schlagen, ich würde nichts spüren. Er ist ein überhebliches Arschloch, das sich auf seinen IMDb-Ranking einen runterholt. In der Sakristei wird das Licht aufgebaut. Der Raum ist karg wie eine Klosterzelle. Der Steinboden ist mit Kabeln durchzogen wie Krampfadern voller Strom. Das einzige Fenster wurde mit schwarzem Molton zugehangen. Das Waschbecken tropft. Meine Zunge ist weiß. Mein Gesicht fahl. Die Maskenbildnerin trägt mit kalten Fingern die Foundation auf, als würde sie mich mit Öl salben. Ich lege meinen Kopf in ihre Hände und lasse mich von ihr segnen. Sie zeichnet mit ihren Fingern ein Kreuz auf meine Stirn und ich pule die Innereien aus einem Brötchen, die wie Oblaten am Gaumen kleben bleiben. Der Aufnahmeleiter ruft »Tempo, Tempo« und wedelt dabei mit der Hand, als würde er sich Luft zufächern. Adam wird für die Stellprobe geholt. Wir gehen den Ablauf durch, ohne uns anzuschauen. Ich knie auf dem kalten Boden der Sakristei, leicht nach vorn gebeugt, wie verwitwete Frauen, die ehrfürchtig darauf warten, dass der Pfarrer ihnen die Hostie auf die Zunge legt und behauptet, das sei der Leib Christi. Meine Haut ist spröde, meine Mundwinkel eingerissen. Ich halte die Hände vor der Brust und schließe die Augen. Ich höre Gesänge aus vergangenen Messen, jahrhundertealte Stimmen, als könnte das Mauerwerk nicht nur Wärme speichern. Es ist alles noch da. Kinn höher, ruft die Kamerafrau. Sie brauche die Augen im Bild, Hände näher an den Brustkorb. Noch etwas näher. Stopp, zu nah, wieder zurück. Tiefer, tiefer, okay, so bleiben. Jede Bewegung wird durchchoreografiert. Der Regisseur ruft ständig rein. Er qualmt den ganzen Raum zu und drückt die Zigarette im rostigen Waschbecken aus. Die Lampen heizen das Set auf, sie spiegeln sich in seinen Geheimratsecken wie auf dem polierten Eichenholz. Das Team kauert in der Ecke, Licht, Ton, Continuity hocken alle aufeinander. Die Perücke ist schwer. Der Kleber unter den Haaren schmilzt wie warme Butter und läuft mir die Schläfen hinunter. Die Maske rennt mir mit Puderquaste und Pinsel hinterher. Der Regisseur erhebt seine Hand und richtet die Zigarette wie einen Laserpointer auf den Tonmann. Alle verstummen. Ton ab, Ton sagt. Läuft. Kamera ab. Die Kamera läuft. Die Luft steht. Der Regisseur ruft, Action, bitte, und bricht die Szene gleich wieder ab. Er lässt mich jeden Satz immer wieder wiederholen. Ich solle einfach machen, was er sagt, schreit er. Die Serie entstehe sowieso im Schnitt und nicht am Set. Alle warten. Meine Nase wirft lange Schatten über mein Gesicht. Schlüsselbein und Schulterknochen stehen raus. Er sagt, er könne so nicht arbeiten. Er nimmt Adam zur Seite und redet leise auf ihn ein. Adam schaut dabei nur auf den Boden und nickt vage, als würden sie sich gegen mich verschwören. Das ganze Team wartet. Danach ist alles anders. Der Regisseur unterbricht uns nicht mehr, er lehnt sich zurück und man könnte meinen, dass er lächelt. Adam hält sich nicht mehr ans Drehbuch. Seine Körperhaltung hat sich verändert, sein Blick wirkt anders als vorhin. Er hält den Kerzenständer wie eine stumpfe Waffe in der Hand. Das grelle Licht des Reflektors blendet mich. Adams Umrisse verschwimmen und werden zu einem bockfüßigen Gott. Mein Gesicht fühlt sich taub an, als würde ich mich auflösen. Ich brauche Wasser. Meine Hände krampfen sich ineinander, die Fingerknöchel weiß vor Anspannung. Ich verliere das Gleichgewicht, taumle nach hinten und stolpere rückwärts in ein Bleiglasfenster. Das Glas hagelt auf den Steinboden. Die Kamerafrau will abbrechen, doch der Regisseur macht ihr Handzeichen laufen zu lassen, während er sich das Drehbuch wie ein Schutzschild vors Gesicht hält. Adam bekommt einen Glassplitter ins Gesicht. Er blutet. Er ist zum ersten Mal authentisch vor der Kamera. Er muss nicht mehr spielen, seine Wut ist echt. Die Kamera schwenkt uns hinterher, sie zieht die Schärfe nach, niemand hält sich mehr an die Markierungen. Das Team ist auf einmal wach und hält den Atem an. Und als ob der Himmel selbst ein Zeichen senden wollte, gehen urplötzlich alle Scheinwerfer aus. Endzeitstimmung. Das ganze Team steht im Dunkeln. Alle irren umher wie Schafe ohne Hirten, Taschenlampen leuchten auf und der Regisseur schreit, welcher gottverdammte Praktikant die Kabeltrommel nicht vollständig ausgerollt habe. Adams Lippe muss genäht werden. Alle reden auf mich ein. Was denn in mich gefahren sei, ich hätte mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich sei eine Gefahr, nicht nur für mich selbst. Ich stehe wie gelähmt vor einem Scherbenhaufen. Der Regisseur weigert sich, mit mir weiterzudrehen.
Ab sofort 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR-Kultur-App oder auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Diese 11. Folge aus dem Roman 18. Stock von Sarah Gmür, gelesen von Nina Reitmeier.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Michael Hafke. Im Strafprozess um den VW-Dieselskandal wird am Landgericht Braunschweig heute das Urteil erwartet. Den vier Angeklagten wird Banden- und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 4 Jahren. Aus Hannover, Annette Deutzkens.
Sie sollen in den Betrug bei Dieselfahrzeugen verwickelt gewesen sein, der im Herbst 2015 von US-Behörden aufgedeckt worden war. Im Kern ging es um eine illegale Software, mit deren Hilfe Abgaswerte manipuliert wurden. Ursprünglich sollte auch der frühere VW-Chef Martin Winterkorn vor Gericht erscheinen. Aus gesundheitlichen Gründen wurde sein Verfahren allerdings abgetrennt und wird separat geführt. Den VW-Konzern hat der Dieselskandal bisher mehr als 32 Milliarden Euro gekostet. Neben Strafprozessen beschäftigen auch noch zahlreiche Zivilklagen, etwa von Aktionären und Kunden, die Gerichte.
US-Präsident Trump hat angekündigt, die ab dem 1. Juni vorgesehenen Sonder